Erst einmal moin und willkommen zu einer neuen Folge des Lernen auf dem Trecker Podcasts. Einem Podcast für alle, die sich für grundlegende Themen der Landwirtschaft und vor allem der Nutztierhaltung interessieren. Der Podcast ist gedacht, um beim gemütlichen Treckerfahren nebenbei ein wenig für die Klassenarbeit in der Berufsschule zu lernen oder natürlich auch für alle anderen, die ein wenig über Tierhaltung lernen oder ihr Wissen auffrischen wollen. Nachdem sich alle einmal eine kleine Pause gönnen konnten, geht es heute mit einem Thema weiter, für das ihr abgestimmt habt. Azidose und Ketose. Ihr habt auch weitere tolle Vorschläge gemacht, sodass die nächsten Folgen gesichert sind. Knapp auf Platz 2 lagen die Kälberkrankheiten und der Zyklus und Futternährstoffe stehen auch noch in den Startlöchern. Aber eben alles nach und nach. Also, legen wir los. Azidose und Ketose sind die größten Stoffwechselprobleme unserer Milchkühe, abgesehen natürlich vom Milchfieber. Wir wollen uns zunächst die Ursachen dieser beiden Krankheitsbilder ansehen, die Symptome und Diagnosemöglichkeiten klären und anschließend natürlich darüber sprechen, wie man beides verhindern kann. Denn wir wollen schließlich gesunde Tiere, denn sie sind unsere wichtigsten Mitarbeiter. Starten wir mit der Azidose, also der Pansenübersäuerung. Im Zusammenhang mit der Azidose taucht immer wieder der Begriff pH-Wert auf. Was meint das überhaupt? Der pH-Wert ist eine Angabe über die Stärke einer Säure oder Lauge. Die Skala reicht von 1 bis 14, wobei 7 die goldene Mitte, also neutral ist. Das wäre zum Beispiel bei reinem Wasser der Fall. Eine besonders starke oder besonders saure Säure wäre mit einem pH-Wert von 1 die Salzsäure. Cola zum Beispiel hat einen pH-Wert von 3. Besonders niedrige Werte sind also besonders sauer. In die andere Richtung, also über 7, sprechen wir von basischen Stoffen. Hier finden wir dann zum Beispiel Waschmittel oder Seifen mit einem pH-Wert von 9 bis 10 oder Natronlauge mit dem höchsten Wert von 14. Berechnet wird der Wert relativ kompliziert, gemessen jedoch recht einfach. Es gibt zum Beispiel Papier, das seine Farbe entsprechend verändert oder Sonden, die den pH-Wert messen können. Wenn wir über Azidose bei der Milchkuh sprechen, sprechen wir eigentlich immer von der Pansenazidose. Eine Azidose im eigentlichen Sinne meint eine allgemeine Übersäuerung. Der Begriff kommt auch in der Humanmedizin vor und meint hier in der Regel eine metabolische Azidose, also eine Übersäuerung des Blutes aufgrund verschiedener Ursachen. Blut hat nämlich einen sehr konstanten pH-Wert, nämlich 7,4. Dieser wird sehr streng eingehalten. Man spricht von der sogenannten Homöostase des Blutes. Sobald dieser mehr als 0,5 nach oben oder unten abweicht, also unter 7,35 oder über 7,45, ist das eine Entgleisung. Bei der Pansenazidose der Kuh ist erst einmal nur der pH-Wert des Panseninhaltes gemeint. Der liegt bei unseren Milchkühen nicht bei 7,4, sondern etwas darunter bei ca. 6 bis 6,5, was sehr von der Fütterung abhängt. Um zu verstehen, wie die Fütterung den pH-Wert im Pansen beeinflusst, muss man sich zunächst einen Überblick verschaffen, wie die einzelnen Futtermittel im Pansen umgesetzt werden. Besonders wichtig sind hierbei die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate werden von verschiedenen Bakterien zu verschiedenen kurzkettigen Fettsäuren zerlegt. Je komplexer und größer das Kohlenhydrat, desto höher, also neutraler, ist der pH-Wert des Endproduktes. Die wichtigste Stellschraube in unseren Futtermitteln ist das Verhältnis von rohfaserreichen Futtermitteln und Kraftfutter. Rauhfutter enthält besonders viel Zellulose. Diese wird von Bakterien im Pansen zu Essigsäure umgewandelt. Diese essigsäurebildenden Bakterien fühlen sich am wohlsten bei einem pH-Wert von 6,5. Außerdem erhöht ein großer Anteil Rohfaser die Wiederkauaktivität der Tiere, was zu einer vermehrten Speichelbildung führt. Speichel enthält Phosphate und Bicarbonat. Das sind Verbindungen, die puffernde Eigenschaften besitzen und somit den Pansen-pH-Wert im möglichst neutralen Bereich halten. Hier eine kleine Schätzfrage. Wie viel Speichel produziert eine Kuh ungefähr pro Tag? Es sind bis zu 200 Liter, also mehr als in eine normale Badewanne reingeht. Wird also mehr Rohfaser gefüttert, bleibt der pH-Wert im Pansen möglichst hoch, nämlich bei über 6. Je höher nun der Anteil von Stärke und kleineren Kohlenhydraten, was vor allem im Kraftfutter der Fall ist, desto niedriger der pH-Wert, bei dem sich die entsprechenden Bakterien wohlfühlen. Die Pansenazidose lässt sich in 2 Stufen einteilen. Wir haben zum einen die akute Pansenazidose, also die wirklich schlimme Form, die durchaus zum Tod des Tieres führen kann. Dies passiert eigentlich nur in besonderen Situationen, wie zum Beispiel, dass Tiere sich nachts selbstständig gemacht haben und sich an der Schrottonne bedienen. Hierbei sinkt der pH-Wert im Pansen dann auf Werte von unter 5,5 oder sogar unter 5 ab, sodass nur noch Bakterienfraktionen arbeiten können, die unerwünscht sind, wie Lactobacillen, die Milchsäure produzieren. Das führt dann zu einem richtigen Teufelskreis. Milchsäure ist sehr sauer und senkt den pH-Wert daher noch weiter ab. Das führt dazu, dass die gewünschten Bakterien absterben. Am Ende stirbt so die gesamte Bakterienflora im Pansen. Ich bezeichne das gerne als Bakterien-Overkill. Der Panseninhalt hat eine natürliche Schichtung. Es gibt eine Schwimmschicht, eine flüssige Phase und oben eine Gasphase. Im Falle so einer akuten Pansenazidose ist auch diese Aufteilung gestört. Es entsteht eine breiige Masse, die sich richtig gehend festsetzen kann, und es gibt eine Regel, die man sich merken kann. Erst sterben die Pansenbakterien, dann stirbt die Kuh. Eine Kuh mit angeschoppten Pansen hat ein sehr schlechtes Allgemeinbefinden, frisst nicht mehr, kaut dementsprechend auch nicht mehr wieder und kann sogar zum Festliegen kommen. Weitere Symptome sind auffallend heller, wässriger Kot und ein säuerlicher Geruch aus dem Maul. Am Ende dieses Leidensweges führt eine akute Pansenazidose schnell zum Tod. Zum Glück passiert so etwas eher selten. Durchaus häufiger leiden die Tiere an einer milderen Form, einer sogenannten subakuten Pansenazidose oder kurz SARA, was sich aus der englischen Bezeichnung der Symptomatik ableitet. Hier ist der pH-Wertabfall nicht ganz so stark und in der Regel nur zeitweise. Das könnte beispielsweise bei einer Kraftfutterfütterung über Abrufstationen mit nur wenigen und dafür größeren Portionen pro Tag passieren. Hierbei sinkt der pH-Wert jeweils nach der Kraftfutteraufnahme auf Werte von unter 5,5, steigt aber anschließend bei der Aufnahme des normalen Grundfutters wieder an. Diese Form der Pansenazidose äußert sich zum Beispiel durch dünnen, sauer riechenden Kot, aber auch die Milchinhaltsstoffe können Hinweise geben. Hierfür muss man verstehen, wie die Milchinhaltsstoffe gebildet werden. In diesem Fall geht es hauptsächlich um Fett, bzw. den Fett-Eiweiß-Quotienten. Milchfett wird aus Essigsäure hergestellt, die im Pansen von Bakterien aus Zellulose produziert wurde. Das bedeutet, eine rohfaserreiche Fütterung führt zu höheren Milchfettgehalten. Sinkt also der Pansen-pH-Wert im Pansen aufgrund der Verschiebung von Essigsäure zu Propion- oder Buttersäure oder schlimmstenfalls eben Milchsäure, wird auch der Milchfettgehalt sinken. Wenn der Milchfettgehalt sinkt und der Eiweißgehalt zum Beispiel gleich bleibt, wird der Fett-Eiweiß-Quotient, also das Verhältnis von Fett zu Eiweiß, kleiner werden. Den finden wir im LKV-Rückbericht. Zum einen wird er gruppenweise ausgewertet, zum anderen wird er für jedes Einzeltier angegeben. Er sollte zwischen 1 und 1,5 liegen. Werte unter 1 deuten auf eine Azidose hin. Weitere Möglichkeiten, die Pansenazidose zu diagnostizieren, wären die Entnahme von Pansensaft oder die Eingabe eines Bolus, der verschiedene Daten aufnimmt und auswertet, unter anderem eben auch den pH-Wert. Was uns aber natürlich am meisten interessieren sollte, ist die Frage, wie man nun so eine Azidose behandeln und vor allem vermeiden kann. Zur Frage der Vermeidung kommen wir am Schluss, weil da Azidose und Ketose fütterungstechnisch gemeinsam betrachtet werden sollen. Zur Behandlung einer Azidose lässt sich sagen, dass die erste Maßnahme grundsätzlich die Umstellung der Fütterung auf rohfaserreiches Futter, wie zum Beispiel richtig gutes Heu, passieren muss. Je nach Schwere der Azidose gibt es weiterhin verschiedene Möglichkeiten. Bei einem leichten Verlauf kann die Gabe von puffernden Substanzen Erleichterung schaffen. Bei einem richtig schweren Fall findet eine Pansenspülung statt, um den fehlgegorenen Inhalt zu entfernen. Außerdem müsste auch die metabolische Azidose, die bei einem schweren Fall entsteht, durch puffernde Infusionen behandelt werden. Anschließend müsste man, um das Ökosystem Pansen wieder in Gang zu bringen, eine Pansensaftübertragung durchführen. Das heißt, man entnimmt einer gesunden Kuh mehrere Liter Pansensaft, um sie dann praktisch als Starthilfe in den Pansen der erkrankten Kuh zu geben. Ein Pansen funktioniert eben wie eine kleine Biogasanlage, die immer in einem ganz konstanten Zustand gehalten werden muss. Die zweite Stoffwechselerkrankung, um die es heute geht, ist die Ketose. Azidose und Ketose werden häufig in einem Atemzug miteinander genannt. Das liegt daran, dass sie fütterungstechnisch ein bisschen gegensätzlich sind und damit eine Herausforderung in der Rationsgestaltung darstellen. Unter einer Ketose versteht man die vermehrte Bildung von Ketonkörpern durch die Einschmelzung von Körperfett aufgrund eines Energiedefizits. Die wichtigsten Ketonkörper sind Aceton und Beta-Hydroxybutyrat, kurz BHB. Diese beiden werden später noch wichtig. Kühe und auch andere Säugetiere nutzen natürlicherweise ihre Energiereserven als erstes für die Milchbildung, weil das zum Erhalt der Art notwendig ist, wenn ein Nachkomme da ist. Für die Milchbildung braucht die Kuh Glukose im Blut. Wenn die Aufnahme von Futter nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken, muss die Leber Glukose aus anderen Verbindungen herstellen. Zellen benötigen zur Aufnahme von Glukose Insulin. Im Euter ist das nicht so. Hier wird insulinunabhängig Glukose für die Milchbildung aufgenommen. Ursprünglich muss ja das Kalb davon ernährt werden. In anderen Zellen, wie zum Beispiel Muskelzellen, werden dann eben andere Stoffe zur Energiegewinnung herangezogen. Im Hungerzustand, beziehungsweise wenn eben der benötigte Energiebedarf nicht gedeckt werden kann, entstehen dann als Zwischenprodukte des Fettabbaus diese Ketonkörper. Dieses Energiedefizit ist am Anfang der Laktation zwar in begrenztem Umfang normal, unser Ziel muss es deshalb aber immer sein, dieses so gering wie möglich zu halten. Ich sage eigentlich immer, eine frisch laktierende Kuh kann man gar nicht ausfüttern, aber natürlich müssen wir es versuchen. Energetisch kommen wir da natürlich mit Kraftfutter relativ weit, aber wie wir eben gelernt haben, müssen wir hier sehr auf die Azidose-Problematik achten. Wie erkennen wir nun eine Ketose? Vorhin haben wir die Begriffe Aceton und Beta-Hydroxybutyrat, kurz BHB, gehört. Aceton könnte euch bekannt vorkommen. Man kennt es zum Beispiel aus Nagellackentferner und das ist auch eines der bekanntesten Symptome der Ketose, nämlich der typische Geruch nach Nagellackentferner oder Apfelessig in der Atemluft der Kühe. Einen weiteren Hinweis darauf, dass bei einer Kuh eine Ketose vorliegt, bekommen wir, wie auch bei der Azidose, durch den Fetteiweißquotienten. Jetzt allerdings in die andere Richtung. Bei einem Quotienten von über 1,5 sollten wir die Tiere überprüfen, zum Beispiel durch einen Bluttest. Es gibt noch weitere Symptome einer Ketose, zum Beispiel wenn die Kuh relativ feste, zum Teil glänzende Haufen macht. Auch können sie abgeschlagenes oder aggressives Verhalten zeigen. Im Gegensatz zur Azidose kann man Ketose sehr leicht einfach messen, nämlich mit einem Bluttest, dem BHB-Test. Dieser benötigt einen Tropfen Blut, den man in der Regel aus der Schwanzvene entnimmt. Man kann sich das ähnlich wie einen Diabetestester für Blutzucker beim Menschen vorstellen, wo ein Tropfen Blut aus der Fingerkuppe oder dem Ohrläppchen genommen wird, um den Blutzuckerspiegel und damit den Bedarf an Insulin festzustellen. Bei der Ketose ist das aber ein ganz anderes Problem. Ab einem Wert von über 1, den das Gerät anzeigt, sollten erste Maßnahmen ergriffen werden. Zu diesen ersten Maßnahmen zählt zum Beispiel die Gabe von Propylenglykol. Das ist eine Flüssigkeit, aus der die Kuh sehr viel Energie bzw. Glukose herstellen kann. Propylenglykol oder kurz Propi wird einfach über das Futter gegeben. Hier ein Tipp aus der Praxis. Propylenglykol schmeckt nicht besonders gut. Deshalb wird es von den Kühen allein nicht so gerne aufgenommen. Im Gegensatz zu Glycerin, einem ebenfalls flüssigen Ergänzungsfuttermittel, welches süßlich schmeckt und ein Nebenprodukt der Dieselherstellung ist. Mischt man nun zum Beispiel in einer Gießkanne Propylenglykol und Glycerin, mögen die Kühe das durchaus gerne. Sobald die Kühe gelernt haben, dass das Zeug aus der Gießkanne gut schmeckt, stehen sie am Futtertisch praktisch Schlange, um einen großen Schluck direkt aus der Kanne zu nehmen. Kein Sortieren der Tiere, kein Festmachen im Fressgitter, einfach im Vorbeigehen die gewünschte Menge hineinschütten. Natürlich ist das nicht auf allen Betrieben so umsetzbar, aber vielleicht eine Idee für den einen oder anderen. Viele Betriebe haben mittlerweile einen Melkroboter. Hier gibt es zur Motivation der Tiere, in den Roboter zu gehen, Kraftfutter oder eben zum Beispiel auch diese flüssigen Komponenten während des Melkens. Das ist natürlich auch eine einfache Möglichkeit. Nun zur wichtigsten Frage. Wie können wir Azidose und Ketose vorbeugen? Die Problematik der Ketose zeigt sich insbesondere zu Anfang der Laktation, wenn die Kuh sehr viel Milch produziert und die Futteraufnahme im Gegenzug noch nicht auf ihrem Maximum angekommen ist. Sie muss also eine möglichst hohe Trockenmasseaufnahme mit hohen Energiegehalten, zum Beispiel durch Kraftfutter, erreichen, was eben sehr schnell zulasten der Strukturversorgung geht und damit das Risiko für eine Azidose erhöht. Es ist also extrem wichtig, qualitativ bestes Grundfutter zu verfüttern, damit die Kühe es auch gerne fressen. Eine Voll-TMR sollte so gemischt sein, dass die Kraftfutterpartikel möglichst gut an den Grundfutterpartikeln haften und somit gleichzeitig aufgenommen werden und eine gute Energieversorgung bei guter Strukturversorgung ermöglichen. Ob die Struktur der Ration in Ordnung ist, kann beispielsweise mit Hilfe einer Schüttelbox überprüft werden. Außerdem kann man die erwähnten flüssigen Ergänzungsfuttermittel auch direkt prophylaktisch zu Beginn der Laktation über die Ration verfüttern oder spezielle Boli für die Ketoseprophylaxe eingeben. Auch das Drenchen mit speziellen Energiepulvern in locker 30 Liter Wasser direkt nach der Kalbung kann das Risiko für Stoffwechselproblematiken verringern. Eine ganz wichtige Stellschraube, um eine hohe Futteraufnahme während der Frühlaktation zu erreichen, ist die Trockensteherfütterung. So führt eine energetisch knappe Versorgung während der Frühtrockensteherzeit zu einer höheren Energieaufnahme zu Beginn der Laktation. In der zweiten Phase der Trockensteherzeit, der Anfütterungsphase, kann der Energiegehalt schon wieder deutlich erhöht werden und vor allem die Komponenten der frisch laktierenden Ration enthalten, damit die Kuh nach dem Kalben das Potenzial ihres Futters voll ausschöpfen kann, weil die Pansenbakterien schon auf die Komponenten eingestellt sind. Wenn es also optimal läuft, frisst unsere Kuh nach dem Kalben möglichst viel qualitativ hochwertiges und energiehaltiges Grundfutter, was ihren Energiebedarf so gut wie möglich deckt und gleichzeitig ausreichend Struktur hat, um den Pansen-pH-Wert im optimalen Bereich zu halten. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen, auch wenn es zu den Themen Azidose und Ketose ganz bestimmt noch viel mehr zu sagen gäbe. Also, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht es gut und viel Spaß beim Lernen auf dem Trecker.